Fabian, wann warst du das letzte Mal auf einer Beerdigung?
Tatsächlich gestern.
War schön.
Ja, es war tatsächlich schön. Wieso fragst du?
Vielleicht Berufskrankheit, dass wir mittlerweile wissen, Trauerfeiern können schön sein, beziehungsweise wenn sie schön sind, passiert richtig viel. Vielleicht sogar, dass manchmal auch Menschen erschrecken. Ja, also so, weil, ja, ich weiß nicht, kennst du das? Oder was erlebst denn du, diese Scham, zu einer Trauerfeier überhaupt schön zu sagen?
Ich habe das schon ein paar Mal so gehabt, dass tatsächlich nach einer Trauerfeier, also vielleicht muss man kurz sagen, wir sind beide ja freie Trauerredner. Die Stimme, die, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr eben gehört habt, die ist von Thomas Knöller aus Tübingen.
Das bin ich. Und die andere Stimme, also die, die mich jetzt gerade so liebevoll vorgestellt hat, ist Fabian Schwarz oder wie er sich auch gerne nennt, Fabian D. Schwarz und kommt aus Remseck und auch freier Trauredner. Und wir haben eine ganz schöne Vergangenheit, die werden wir, glaube ich, noch mal in einer anderen Folge tiefer beleuchten. Aber so wisst ihr jetzt einfach mal, es gibt Fabian und Thomas und wir
Ja.
zwei als liebevolle freie Trauerredner haben gedacht, so, wir setzen uns hin und wir sprechen darüber. Und wollen heute in dieser Folge auch mal beleuchten, wie schön Trauerfeier sein können und warum überhaupt. Und
Ja.
da hast du ja gerade auch Luft geholt zu der einen Begebenheit. Geh da nochmal rein, weil jetzt hast du mich natürlich schon angefixt.
Ja, das ist tatsächlich was, was ich immer wieder auf Trauerfeiern erlebe, dass danach dann Menschen kommen, die Gäste waren oder auch manchmal auch von den Hinterbliebenen tatsächlich, von den Zugehörigen, die dann sagen, so nach dem Motto, ja, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber es war schön. Also, das finde ich sehr spannend, ne, dass, wie du es gesagt hast, diese Scham irgendwie da ist, weil eine Trauerfeier irgendwie so nichts Schönes sein kann, ja? Also natürlich ist der Anlass kein schöner, das ist klar, es ist kein freudiger Anlass, aber trotzdem so dieser Gedanke, nee, eine Trauerfeier kann das schön gewesen sein, so im Nachhinein? Das finde ich schon sehr spannend.
Warum glaubst du, gibt es diesen inneren Logikschluss, dass man quasi vom Anlass, weil, also jetzt mal auch unter uns, dazu braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen und nachvollziehen zu können, dass, wenn ein Mensch stirbt, da gar nichts dran schön ist. Egal, ob es plötzlich oder nach einer langen Krankheit, also auch mit innerem Vorlauf und Verabschiedung, es ist immer, der Moment selber kommt immer zu früh. So, und das ist auch nichts Schönes. Und das einfach nur, damit es klargestellt ist, das ist auch so. Aber warum glaubst du, oder was ist deine Beobachtung, machen dann viele den inneren Rückschluss oder Logikschluss, dass, wenn der Anlass was Trauriges oder Unschönes ist, dann auch die Feier gleich ist?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich jetzt so spontan gar keine Antwort drauf. Hast du eine Idee?
Fabian, ich kann es nur vermuten.
Ja,
Ich
ja
habe mir
klar.
gedacht, vielleicht ist es ein bisschen. Ah, jetzt machen wir. Ist vielleicht immer auch das Fass Kultur aufzumachen, ist vielleicht immer auch ein Zeichen von Verlegenheit. Aber vielleicht fällt es ein bisschen leichter und ein bisschen humorvoller, wenn ich mir denke, es ist auch für viele, wenn jemand sagt, mir macht Arbeiten Spaß. Dann zucken, glaube ich, auch viele zusammen und sagen so, wie, dir macht Arbeit Spaß. Und dann, so, da gibt es irgendwie auch eine Atmosphäre oder eine Alltagskultur, in der das irgendwie Anstoß erregt, dass man seine Arbeit mag. Und vielleicht geht das zurück, das ist jetzt die nächste Vermutung, aber vielleicht geht es darauf zurück, wenn man sagt, ich gehe gern in die Schule. Dass man irgendwie ganz früh sagt, so diese Settings, erst Schule, dann Erwerbsarbeit. Das hat irgendwie da entfremde ich mich von mir. Also da gehe ich nur hin, weil ich muss, nicht weil ich will. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das scheint mir so ein ganz weit verbreitetes Setting zu sein. Und vielleicht ist es dann bis hin zu, es gibt irgendwie ein Label oder eine Zuschreibung, die hat man dann eben auf Schule, auf Arbeit und Vermutung jetzt eben auch auf Trauerfeier draufgeklebt. Die ist irgendwie, da ist kalt, da ist traurig, es regnet, niemand will dort sein, es ist steif. Bis hin zu, du kennst vielleicht auch so Redewendungen, es wird nirgendwo so viel gelogen wie auf einer Beerdigung und alle diese Sachen, ja, dass das, glaube ich, so einen Deuterahmen hat, in dem das irgendwie fast schon ein Naturgesetz zu sein scheint, dass dann eine Trauerfeier auch nicht schön ist.
Ja, das stimmt. Das ist für viele wirklich so, dass man geht natürlich nur hin, wenn man halt die Person kennt und wenn man vielleicht muss, ja. Aber so, dass jemand sagen würde, ich gehe gerne auf Beerdigungen, das ist sehr selten.
In Wien kann man das bestimmt sagen.
In Wien.
Also ich gehe gerne auf eine Beerdigung, wenn es eine schöne Leiche ist. So, aber jetzt Spaß fast wieder zu. Konnte die oder hast du in dem Gespräch rausgefunden, was sie schön fand? Also die Frau, mit der du gesprochen hast, was sie an der Beerdigung schön fand?
Ja, es war schon, glaube ich, in erster Linie so die Art und Weise, wie es gestaltet war. Da hat sich ja mit reingespielt, dass sie, wie sie mich wahrgenommen hat, ja, irgendwie mit einer ruhigen Art und auch einer, das weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber mit einer fröhlichen Art vielleicht auch, ja. Also ich finde ja immer so eine Trauerfeier, eine Beerdigung ist ja von alleine traurig und ich versuche dann schon immer auch da zu sein mit einer gewissen Zuversicht vielleicht, ist das das bessere Wort, ja, auch auszustrahlen. Und dann natürlich schon auch dann waren die Inhalte der Rede für sie ganz, ganz wichtig und berührend, ja. Also das, was ich da so in der Rede erzählt habe, dass das einfach nicht nur irgendwie die Aufzählung von Lebensdaten ist, sondern wo irgendwie auch klar wird, okay, was hat den Menschen alles ausgemacht? Und im besten Fall kann ja jede und jeder irgendwie bei so einer Trauerfeier auch an der einen oder anderen Stelle anknüpfen. Ja. Also ich glaube, das war schon das, wo sie dann auch so mit so einem oder ja, wo sie schon auch mit einem großen Trost auch dann aus dieser Trauerfeier rausgegangen ist.
So ähnlich wie du das beschreibst, nehme ich manchmal wahr, dass die Gäste, die ich bei einer Trauerfeier dann vor mir sehe, also ne, man steht ja dann an diesem Rednerpult oder hat ein Mikrofon oder wie auch immer, und dann sieht man ja auch alle vor sich, auch die Unterschiedlichkeit, so manche, denen man die Emotionen dann auch tatsächlich ansieht nach außen, aber ich glaube auch viele, die dann die Emotionen nach innen empfinden. Das ist da gibt es ja auch oft manchmal den Trugschluss, viel traurig, viel Tränen. Nee, das, ich glaube, manche weinen da auch nach innen.
Ja, absolut.
Und da habe ich aber auch gleichzeitig das Gefühl, so ähnlich wie du das beschreibst, wenn man dann nicht der verlängerte Arm vom Trauerkloß ist, also sprich, wenn man einfach da ist, präsent ist und freundlich.
Freundlich war das Wort, nicht fröhlich, freundlich.
Genau, genau.
Fröhlich klang vielleicht so ein bisschen dem Zusammenhang so.
Das ja, genau wie so ein aufgeregter Kanarienvogel, der da rumzwitschert. Nee, genau, und freundlich ist nicht fröhlich, ne? Also ich finde, man kann auch über den Tod freundlich sprechen, ohne fröhlich sein zu müssen. Und, und dann gibt's, weiß nicht, wie du das beschreibst, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so ein unsichtbares Aufatmen, wie eine Freigabe, über die alle erleichtert sind, stimmt, ich darf ja auch was anderes sein, als jetzt nur krampfig oder nur so niedergeschlagen, sondern natürlich haben auch Tränen ihren Platz, aber was, wenn ich quasi so dieses, ja, so auf so Momente stoß in der Trauerfeier selber, wo ich auf eine wunderbare, wunderschöne Art und Weise vielleicht jetzt gerade gar nicht weiß, will ich lachen oder weinen. Und dann irgendwie beides so gleichzeitig kommt. Aber weil vielleicht dann auch du als Person oder ich als Person in dem Moment, wo wir da stehen und auch die Kolleginnen und Kollegen, die da stehen, es schaffen, so eine unausgesprochene Freigabe zu erteilen, hey, es ist echt okay.
Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass viele, also wie du sagst, auch sehr, sehr, sehr dankbar sind dann. Ich finde es immer wichtig, auch wirklich so ein paar Punkte zu haben, wo auch mal Raum ist zu lachen. Und das ist in den meisten, bei den allermeisten Trauerfeiern auch ja so gewünscht, ja, dass es eben Momente gibt, wo ich mal lachen darf, wenn ich mich erinnere irgendwie an die ein oder andere Eigenheit von dem Menschen. Keine Ahnung, der hat furchtbar gekocht und alle finden das auch irgendwie lustig und sowas, ja, oder er war mega sparsam oder hat jeden verrückten Quatsch mitgemacht, so, da finde ich es dann schon wichtig, das dann auch zu benennen. Also, Und ich finde, es lebt dann auch ganz stark von diesen Anekdoten und diesen Geschichten. Und ich habe jetzt erst wieder ein Trauergespräch gehabt, da wurde ganz klar gesagt, ich habe schon mal einen freien Redner erlebt und der hat eigentlich nur den Lebenslauf so runtergebetet. Also, dass er dann nicht noch irgendwie die Blutgruppe erwähnt hat und wie die Hebamme im Kreißsaal hieß oder so. Und das finde ich halt schade, weil so eine Trauerfeier und so eine Trauerrede ja sehr viel Möglichkeiten hat, auf ganz verschiedene Art und Weise irgendwie so einen Menschen nochmal hervorzurufen.
Aber wenn jetzt der Verstorbene Einzelhandelskaufmann gelernt hat, Fabian, sagt er nicht die Abschlussnote der Ausbildung massiv viel über den Charakter dieses Menschen aus?
Absolut. Das wäre dann nur der Punkt, wenn es eine 4,0 wäre oder eine 3,9
Naja,
oder
oder auch
so.
zu sagen, ich hätte ja gerne auch über die Abiturnote gesprochen, aber er hatte ja nicht mal oder sie hatte ja nicht mal Abitur. Ich finde, das sind ja auch so Sätze, die dann so dem Wesen eines Menschen massiv nahe kommen, so Ironie aus. Aber vielleicht kannst du das.
Die kommen dem Wesen des Trauerredners ja da, vielleicht Thomas so.
Ja, wer weiß,
Hat er.
vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine Folge. Aber
Hat er nicht
warum,
mal Abitur.
Fabian? Warum kann man das eigentlich schon, weil ich stimme dir dazu, warum kann man schon so frech sein und sagen, ey, ganz ehrlich, die biografischen Stationen sind vielleicht bestenfalls zweitrangig?
Weil ich glaube, dass schon das, also wie gesagt, dass schon das ist, was wichtig ist, was zählt, das sind so die Erlebnisse und die Beziehungen, ja. Also die meisten Menschen, die dort sitzen, also klar sind dann vielleicht schon froh, wenn sie wissen, ah, okay, jetzt weiß ich mal, dass der beim Bosch gelernt hat und 1973 seinen Meister gemacht hat oder so. Aber ich kann ja anknüpfen bei Erlebnissen. Das ist ja so, ne, das Thema Storytelling so ein bisschen, ja. Also wie hole ich die Menschen ab? Und wenn ich halt irgendwie Geschichten erzähle, Erlebnisse erzähle, dann ist das halt was Menschen bewegt und wo die halt auch anknüpfen können. Und wo man sich dann vielleicht bei einer Geschichte erinnert, ja, genau so war sie oder so war er oder wo die Beziehung nochmal greifbar wird. Und das ist halt, würde ich sagen, jetzt irgendwie beim Lebenslauf oder wie die Person Karriere gemacht hat, wird es halt schwierig. Oder was denkst du?
Ich hab ganz lange den Satz, unsere Beziehungen oder die Qualität unserer Beziehungen, die macht uns als Mensch aus. Den habe ich, wenn ich ehrlich bin, eine Zeit in meinem Leben schon auch belächelt und für so einen Softskill-emotionalen Kitsch auch gehalten. Und da an der Stelle habe ich mich massiv gewandelt oder eigentlich hat die Erfahrung der Trauerfeiern mit mir einen Wandel initiiert, dass ich sage, ich gucke ganz anders auf diesen Satz, nämlich nur noch mit Zustimmung. Also der hat mich quasi um 180 Grad umgedreht, denn mittlerweile geht es mir eher so, dass ich aufpassen muss, die Berufsbiografie nicht zu gering zu schätzen, weil aus den so häufigen Erfahrungen der Trauergespräche ich festgestellt habe, ja, also wenn jemand beschreibt, wie er den verstorbenen Menschen irgendwie mit der SWR1 Schlager-Hitparade beim Kartoffelsalat machen in der Küche sieht oder dass nicht mal die Enkelkinder die Frisur durcheinander bringen durften oder wie das war, nochmal irgendwie umzuziehen, alles stehen und liegen zu lassen und miteinander auf dem Jakobsweg gewesen zu sein, so da, das sind ja, also, da könnten wir beide, glaube ich, noch unendlich viele dieser sogenannten kleinen Begebenheiten erzählen, aber das Entscheidende ist zu sehen, wie dabei die Augen immer geleuchtet haben. Also, und dieses Leuchten in den Augen oder auch wie plötzlich eine ganz warme Atmosphäre im Erzählen entsteht, das war das Aha-Erlebnis und der Schlüsselmoment zu sagen: Hoi, das scheint der Kern zu sein. Und natürlich, wenn dann auch jemand gern gearbeitet hat und auch sich was aufgebaut hat, dann gehört es natürlich dazu. Aber vor allem dann auch, weil natürlich dann sagt, ja, aber das sind die Kollegen da und das war so eine familiäre Atmosphäre und da hat einer sich für den anderen eingesetzt und dann haben wir nach Feierabend gegrillt und schon merkst du wieder, ah ja, die haben ihren Job gehabt, aber die haben mehr als diesen Job oder die haben einen Kitt dazwischen und darüber hinaus gefunden, den die da gepflegt haben. Und dann habe ich das, und dann ist mir so klar geworden, ja, so irgendwie 9 to 5, was ich da gelernt, Ausbildung oder Job gemacht habe, das ist, wie gesagt, bestenfalls zweitrangig, aber erstrangig und vorrangig ist tatsächlich, wie ich da diese ganzen Beziehungen gestaltet habe. Bis hin, also, wo ich es auch ähnlich wie du mal erlebt habe, dass dann der Witwer gesagt hat nach dem Trauergespräch, ich habe immer gedacht, wir reden jetzt noch über den Lebenslauf. Und dann habe ich auch gesagt, ja, fehlt es Ihnen? Also müssen wir da noch ein paar Stationen haben? Und dann habe ich gesagt, es fehlt eigentlich gar nichts, weil alles, was sie war, darüber haben wir gesprochen. Und dann dachte ich mir, boah, wie schön ist das denn, zu merken, so, wir sind an den Punkten und wir gehen ja nach einer Trauerfeier zum Glück nach Hause. Also das ist ja so ein bisschen der Cheat-Mode von TrauerrednerInnen, dass man danach nach Hause geht und weiß, so, ich habe jetzt gerade ein Leben begleitet, das zu Ende ist, aber ich darf ja noch ein bisschen weitermachen. Das ist so, dieses Nachhausefahren nach einer Beerdigung ist was ganz Besonderes. Aber dann merke ich auch, im Smalltalk oder du bist in irgendeinem Setting, wo man halt so die üblichen Themen hat, was arbeitest du oder was machst du, und nicht mal so, ach nö, müssen wir jetzt echt wieder über Jobstationen sprechen, so, weil, also das ist vielleicht so dieses liebevoll verdorben sein vom Beruf, weil es irgendwie so klar war, hey, das, was dich doch ausmacht, ist so viel anderes, aber irgendwie ganz, ganz oft nicht nur das, wo du irgendwie deine Arbeitszeit verbringst. Aber nochmal, auch da gibt es Ausnahmen, aber so dieses, da würde ich schon Stellung beziehen und sagen, wie ich meine Beziehungen lebe, gestalte, welche bunten Geschichten ich erzählen kann, welche sinnlichen Erfahrungen mir sind, wo die besten Geschichten in meinem Leben waren. Da entsteht der Zauber, das ist vielleicht so das Perlentauchen, die an die Oberfläche zu holen. Und ich glaube, wenn dann, so im übertragenen Sinne, die Aussegnungshalle oder die Kapelle oder der Feierraum irgendwie immer voller wird von schönen Perlen. Und sei es nur, dass sie in Gedanken derer stattfinden, die gerade da sind, ja, dann glitzert es und funkelt es und dann ist es, glaube ich, auch tatsächlich echt schön. Also, wie soll es dann auch nicht schön sein?
Dann ist jede 70er-Jahre Beton Standardhalle plötzlich, ja, wie du sagst, sehr glänzend. Ja,
ja, da so viel Sichtbeton, der plötzlich in den Hintergrund tritt. Ja, und
ja,
wenn du da, oder wenn der Moment entsteht, dann geht es mir ja auch so. Also, dann geht es mir auch so, dass ich sage, boah, ich bin total dankbar, jetzt einfach da zu sein und einfach irgendwie auch nur ein liebevolles Sprechrohr für das zu sein, was ja schon, also man macht ja nur sichtbar, was vorher schon entstanden war. Und dann ist es ja auch, und dann ist ja die Formel, also wenn es überhaupt eine Formel braucht, Fabian, dann ist es ja irgendwie nur noch traurig oder nur noch, unter Anführungszeichen, nur noch deshalb traurig, weil es vorher so schön war. Weinst du manchmal mit?
Weinen?
Mhm.
Ja, das kommt schon ab und zu vor. Aber weinen wäre jetzt vielleicht zu viel, aber ich bin manchmal schon auch ziemlich gerührt, ja, das schon. Also natürlich habe ich ja schon klar, also das wäre ja wär das Schlimmste, glaube ich, mit so, was mir passieren könnte, wenn ich jetzt bei der Trauerrede anfangen würde zu weinen, ja, da muss ich schon so viel professionelle Distanz wahren. Also auch wieder das Traurige ist von alleine, du hast gerade schon gesagt, ich muss jetzt nicht der verlängerte Arm vom Trauerkloß sein und wenn ich dann irgendwie anfange zu weinen, dann, aber so, dass es mich berührt, ja, das schon. Das ist, glaube ich, also ich will jetzt nicht den Tod von Menschen, die weit über 80 sind, irgendwie gering reden oder kleinreden oder so, aber es berührt mich schon immer sehr, wenn es Menschen gibt, die so in meinem Alter sind, ja, die vielleicht so wie ich auch Kinder haben oder so. Da merke ich schon, da fasst es mich schon an, ja.
Ja, gut, dass du es auch nochmal klarstellst. Tatsächlich mit Weinen, ja, eben schluchzen oder in Tränen ausbrechen, das wär auch das falsche Bild. Aber ich glaube, dass man, das ist schon eine Anforderung, die an RednerInnen zurechtgestellt wird, dass die stabil genug sind, da standfest zu sein. Aber das heißt ja nicht, dass dabei nicht auch eine Träne kullert oder dass man dann nicht auch in der gesamten Körpersprache auch das Mitgefühl sich äußern sieht. Ich habe dann aus der Not, habe ich das Gefühl, aus der Not eine Tugend gemacht zu haben, wenn es mir gelingt zu sagen, also jetzt fiktiv an die Gäste gerichtet in der Trauerfeier, lassen Sie uns doch einfach die Handbremse lösen. So, wenn bei Ihnen was kullert, kullert es, wenn bei mir was kullert, kullert es auch, Sie brauchen keine Angst haben. dass ich deswegen nicht weitermachen kann, da bin ich stabil genug, aber so, weil ich glaube, zu den Wörtern, die ich mittlerweile am wenigsten mag, muss ich schon mich outen, gehört das Wort sich zusammenreißen. Boah, das ist ja, so, das ist echt, das ist nahe an verbaler Gewalt gegen sich selber. Reiß dich jetzt mal zusammen.
Ja, reiß dich jetzt mal zusammen, ja.
So, nee, und
das
also.
Jedes Mal, wenn ich es zu meinen Kindern sage, dann könnte ich mir auch eine selber klatschen. So, das ist, reiß dich mal zusammen. Ja. Aber wo ich, das wollte ich noch sagen, wo ich wirklich auch immer sehr berührt bin, ist, wenn im Nachgang der Trauerfeier, also dann, weiß nicht, ist man am Grab noch, Beisetzung, und ich bleibe dann ja auch immer so lange, bis alle sich auch verabschiedet haben, und dann sage ich natürlich noch den Hinterbliebenen Tschüss, den Verwandten, und wenn die dann nochmal sich bedanken und sagen, es war richtig, richtig schön, dann, wenn ich dann so ganz viel Dankbarkeit auch spüre für die Begleitung, für die angenehme Vorbereitung, auch für die Rede und so, und die sind einfach so froh, deine gute Entscheidung getroffen zu haben und auch Trost bekommen zu haben. Also auch jetzt gestern bei der Trauerfeier, wo ich war, kamen dann auch die beiden Kinder danach zu mir, und da habe ich dann echt, da merke ich dann so, da bin ich dann echt auch sehr gerührt und berührt auch. Und ich finde, es ist wirklich eine sehr berührende Arbeit. Also das ist jetzt auch nicht so dahergesagt, aber ich merke schon immer, wenn ich vom Friedhof runtergehe nach einer Trauerfeier, dann bin ich ganz oft sehr gelöst und in diesem ganzen Trubel in der Welt, den es so gibt. Ne? Und bei allem habe ich so das Gefühl, ja, ich mache wirklich einen sinnvollen Beruf, habe ich mir daraus gesucht. Und das, dann gehe ich dann auch so runter und sage dann auch zu mir im Stillen, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber das war jetzt schön, ja. Also irgendwie.
Lass mal da dranbleiben. So. Kannst du, versuch mal rauszuknobeln, was daran der Sinn ist oder was daran das Sinnvolle ist, was du da empfindest?
Ich glaube, es ist schon ganz stark so dieses Trost zu spenden. Also das ist ja, im Trauergespräch sind die Menschen ja oft, man kriegt es dann irgendwie hin, da 2-3 Stunden zu sprechen, auch wenn es vielleicht ein echt krasser Tod war oder so, und man kann dann sich 2-3 Stunden, ich greife das mal auf, zusammenreißen, ja, oder man kann halt da irgendwie klar miteinander sprechen, und dann am Tag der Trauerfeier, am Tag der Beerdigung, hat es so eine Endgültigkeit, und so ab dem Moment, wo ich dann zum ersten Mal ans Redepult gehe und in die Runde schaue, glaube ich schon, dass es meine große Aufgabe ist, auch Trost zu spenden, auch so ein Anker zu sein. Also vom ersten Blick, vielleicht wenn ich da noch sitze und dann sitzen in der ersten Reihe die ganz nahen Angehörigen, mit denen ich auch das Trauergespräch habe, und wenn es dann so einen Blickkontakt gibt und dann so ein freundliches Zunicken. Also ich glaube, da ist schon das Zentrale, wirklich so dieses Trost zu spenden mit meinem Auftreten, aber natürlich auch mit der Rede. Ja, nochmal das Leben von der Person Revue passieren zu lassen und nochmal, wie du es vorhin gesagt hast, ganz viel auch aufzudecken. Und natürlich auch, das ist ja das, vielleicht den Gedanken noch, es ist ja schon auch viel so Interpretation natürlich auch von mir, die ich da reinlege, was ich dann auch so benenne, wo ich dann sage, ich kann mir vorstellen das oder so, wie sie es erzählt haben, so und so. Aber das gehört schon auch dazu, weil das wäre eben das, also Lebenslauf vorlesen, das kann jeder, aber irgendwie so ein bisschen zu nochmal zu wühlen und irgendwie so auch so einen roten Faden zu entdecken und so, das ist dann schon eine schöne Aufgabe. Und dann darfst du gleich noch was sagen, ich finde schon so in diesen Gesprächen das immer ganz wertvoll, also irgendwie in 2-3 Stunden so ein ganzes Leben erzählt zu bekommen Menschen, die noch den Krieg erlebt haben und was da alles passiert ist und wie entbehrungsreich das war und wie sie sich dann was aufgebaut haben und dann das Haus gebaut. Das sind ja immer wieder so wiederkehrende Motive, und jedes Mal ist es einfach sehr spannend, da abzutauchen. Deswegen merke ich auch irgendwie, ich habe letztens mit einem Freund gesprochen, der ist in der Kirchengemeinde tätig und der hat halt für so ein Trauergespräch irgendwie eine Stunde oder eineinhalb, ja. Und da merke ich halt, nee, das wäre mir, also das wäre nichts für mich. Also ich finde es schön, mir da auch Zeit nehmen zu können. Aber was ist denn für dich? Was ist denn für dich das Schöne?
Sage ich dir gleich. Also wirklich versprochen, sage ich dir gleich. Ich würde, weil ich sehr fühle, was du sagst, ist es jetzt auch gar nicht irgendwie so dummy-mäßig gefragt, sondern würde ich vielleicht mit dir noch einer Sache ein bisschen mehr auf die Spur kommen wollen. Wie spendet man denn Trost?
Also ich sag mal so, wir sind ja beide auch Theologen und wenn man dann natürlich jetzt eine christliche Trauerfeier hat, dann kann man natürlich am Ende dann immer noch sagen, ja, aber der Tod hat ja nicht das letzte Wort und im Himmel und so. Und wenn es das halt nicht gibt, dann ist natürlich schon ein bisschen herausfordernder. Also ich würde sagen, der große Teil, auch das, was ich sage, mit Blickkontakt und freundlich, eine freundliche Grundstimmung zu haben, der große Teil Trostspenden ist schon, wie ich einfach auftrete, wenn ich Zuversicht ausstrahle, ja, also wenn ich irgendwie vielleicht auch diese Hoffnung, die ich ja als Christ habe, auch wenn ich das jetzt bei einer Trauerfeier, wo der Glaube gar keine Rolle spielt, natürlich niemanden aufdrücke, aber dass ich diese Hoffnung irgendwie auch zeige, ja, also dass entweder es gibt wirklich einen Himmel und da sehen wir uns alle wieder, oder auch, dass dieses Leben so stark war und so positiv, dass dieses Leben auch weiter Blüten trägt. Und diese Zuversicht, diese Hoffnung und diesen oft auch tiefe Überzeugung, das ist schon eine Grundhaltung, die ich da habe.
Also wenn ich dich richtig verstehe, steckt da drin, dass man vielleicht Trost weniger macht, sondern dass er mehr entsteht.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, das wirst du mir wahrscheinlich nicht widersprechen, aber das wäre ja die leichteste Übung, Trost zu spenden, wäre zu sagen, ja, uns wird schon wieder und in ein paar Wochen ist ja gar nicht mehr so schlimm. Ja, also das wäre, wenn ich mich da hinstellen würde,
Zeit
das
sagen. Die Zeit heilt alle Wunden.
Ja, genau. Das wäre das Einfachste. Da gehst du vom Friedhof und sagst dann, ich habe heute wieder Leute getröstet. Aber so ist es nicht. Also ich glaube,
in einem Insta-Reel würden wir sagen, Leute, wenn ihr mal die witzigsten Anekdoten und Redewendungen haben wollt, schreibt sie in die Kommis. Dann machen wir mal eine Folge dazu. So, Klammer zu.
Ja, genau. Ja. Ja, das ist schon, also ich glaube, ich habe vorhin mal gesagt, ein Anker auch zu sein und einen Anker zu bieten für Trost. Und dann muss ich schon auch hoffnungsvoll sein und zuversichtlich sein, auch in den beschissensten Trauersituationen.
Vielleicht kleiner Querverweis, wir haben ja auch viel Erfahrung in der Begleitung von Menschen, die heiraten. Ne? Also das ist ja dann auch, da ist ja auch Liebe ein ganz, bei der Trauerfeier übrigens ja auch, aber es ist ja Liebe ein ganz zentrales Thema. Und wenn man einfach mal ganz subjektiv, also wenn du mich jetzt fragen würdest, Thomas, wie hast du es denn gemacht, dich in deine Frau zu verlieben, dann würde ich auch sagen, ja, weiß ich nicht, ob ich das gemacht habe, es ist halt entstanden.
Ja.
Und ich finde, und trotzdem hat es ja so eine Wucht, also bloß weil es irgendwie weniger aktiv, sondern vielleicht auch erstmal ein sich passives oder ein drauf einlassen war, als ein Gestalten und ein Konzipieren oder wie so generalstabsmäßiges Planen, ist ja irgendwie, so ist es ja nicht, entsteht da irgendwie ganz viel. Und vielleicht ist es ja beim Trost ähnlich, dass man den gar nicht in dem Sinne ingenieursmäßig erschaffen, bauen, machen oder planen muss, sondern da spielt wahrscheinlich das, was du gesagt hast, mit der Haltung eine ganz große Rolle, dass man in einer kraftvollen Präsenz da ist, die ganz vielen Dimensionen erlaubt zu wirken. Und dann Trost ist dann eine Dimension. Vielleicht ist auch Sinn eine Dimension. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, und jetzt sorry wieder für den Pathos, aber dass auch Heilung sowas wie eine Dimension ist, dass mindestens emotional vielleicht auch in einer unter Anführungszeichen guten oder kraftvollen Trauerfeier sogar dann auch was heilt. Und jetzt würde ich den Bogen machen, Fabian, weil ich dir gesagt habe, ich verspreche dir, dass ich dir sage, was ich schön finde.
Ja, ich habe es mir aufgeschrieben.
Ja,
mir aufgeschrieben.
Und
du hast es ja aufgeschrieben.
Ja, habe ich. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe mir das gemerkt, aber ich habe mir schon eine Notiz gemacht. Okay, so viel Transparenz.
So gut kennen wir uns dann doch.
So gut, auf jeden Fall. Naja, und das irgendwie das Kraftvolle und das Besondere und das Schöne, dass das irgendwie weniger aktiv gemacht, sondern irgendwie aus der Situation entsteht, das ist die Spur zu dem, was ich für mich als was ganz Zauberhaftes, Zauberschönes beschreiben würde, dass ich oft das Gefühl habe, der Chef oder die Chefin ist die Situation selbst. Die Situation ist die Chefin. Und alle, die da sind, also die verstorbene Person, die Gäste, RednerInnen, so, die sind alle Teil, Mitwirkende dieser Gesamtsituation. Und als Redner habe ich oft das Gefühl, das klingt jetzt wie ein Widerspruch, aber ich glaube, es ist keiner, sondern es steht nebeneinander, dass es voll auf mich ankommt, also dass es total wichtig ist, dass ich da bin, und gleichzeitig, dass es überhaupt nicht auf mich ankommt und dass es gar nicht wichtig ist, dass ich jetzt da bin, sondern dass jemand da ist. So. Und das ist so eine, diese Doppelbewegung, die ist auch sehr heilsam, weil wenn man nur denken würde, es ist total wichtig, dass es auf mich ankommt, dann glaube ich, kann man auch schnell in den Narzissmus kippen und sagen, ist irgendwie geil, dass mir jetzt alle zuhören müssen, weil man ist ja selber im Dienst, natürlich erstmal im Dienst der Auftraggebenden, man ist aber auch im Dienst der Lebensgeschichte des Menschen, der gestorben ist. Ja. Aber ich würde auch sagen, man ist auch im Dienst dieser Situation. Und wenn man sich in den Dienst der Situation stellt, die Situation als Chefin, die weiß, was nötig ist. Und wenn man sich in den Dienst stellt, dann handelt man quasi, dann ist das Stimmige konsequent aus dieser Dienstleistungshaltung. Also du hast ja auch vorhin das Wort Haltung gesagt. Dann ich mache mich zum Dienstleistenden dieser Situation. Und die braucht dann was. Und ich versuche das für diesen Moment richtig zu übersetzen in Worte, in eine Haltung, in eine Körpersprache, in eine Geste und auch dann in Rituale, ja, also in einzelne Elemente, die man dann auch ganz planerisch abbildet. Aber immer aus dem Grundgespür, was braucht die Situation, und dann eben diese Doppelbewegung. Deswegen ist es total wichtig, dass es dich gibt, dass es andere RednerInnen gibt, dass es mich gibt, aber es ist auch gleichzeitig wieder total unwichtig. Und dass man sich daran auch erinnert, es geht nur darum, wie benutzt mich die Situation richtig. Und wenn diese Doppelbewegung, wenn die gleichzeitig stattfindet, also dieser vermeintliche Widerspruch, ist total wichtig, dass es mich gibt, und ist total unwichtig, weil ich meine, man muss ja auch mal sagen, wie strukturell vermessen ist es. Wir beide sind immer, wenn wir in der Trauerfeier sind, die Person, die den verstorbenen Menschen am schlechtesten kennt. Weil wir kommen immer zu spät. Also wir haben den ja, außer es ist jetzt irgendwie so eine Überschneidung irgendwie mit einem Bekannten und einem Freundeskreis, oder weil man vielleicht irgendwie bei der Hochzeit noch die Oma kennengelernt hat und dann begleitet man die Familie. So, das sind so Ausnahmesituationen. In der Regel kommen wir zu spät, und dann kennen wir eigentlich außer diesem Vorbereitungsgespräch, das sehr viel Raum nimmt, die Person am schlechtesten, sind aber die, die als Erste sprechen und am meisten sprechen.
Ja.
Und das, also da muss man sich ja selber auch mal relativieren und sagen, ist schon ein bisschen vermessen. Darum gut, dass es einen Auftraggebenden gibt, und da sich wieder zu ehren und zu sagen, okay, jetzt nimm dich mal nicht so wichtig und stell dich in den Dienst, und dann eben auch sich kritisch zu hinterfragen, kann ich sagen, ich fühl's. Also ich fühl das, was mir die Familie erzählt hat, ich fühl, was mir die Freunde erzählt haben, ich fühl irgendwie die Energie von diesem Menschen so, dass ich ihn irgendwie unter dicken Anführungszeichen richtig beschreiben kann. So, und wenn das alles sich eignet, ja, meine Güte, also dann bin ich auch wirklich im besten Sinne geblättert und sage, also was Schöneres, und vielleicht, also ich bin mir sicher, du unterschreibst es, Fabian, was Schöneres kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich dann nach Hause gehe und irgendwie dann oder von Freunden irgendwie höre, dass sie irgendwie gerade so ein schwieriges Projekt haben und die Kollegen nerven und so, dann denke ich mir auch so, ja, okay, habe ich nicht. Ich habe was anderes erlebt an meinem Tag. Aber und dafür bin ich auch, und das liebe ich, sorry, also das muss ich jetzt genauso pathetisch sagen, das liebe ich, und da möchte ich in das sogenannte andere, also so, ist immer schwer, das jetzt zu sagen, ohne es zu bewerten. Also ich bewerte es nicht, aber ich finde es halt so scheiße, dass ich dahin nicht mehr zurück will.
Du meinst dann deine vorherigen Tätigkeiten?
Naja, ja, also weil ich glaube, die Dimension von Sinn oder die Dimension von Erfüllung, die Dimension von Freude, von dass da was auch ganz vorsichtig und behutsam irgendwie auch an Heilung sich ereignen kann. Und, und ich finde ja auch immer, das macht man ja nicht nur für die anderen, also das ist ja auch keine Einbahnstraße, sondern es geht in zwei Richtungen. Also ich glaube auch, durch die Arbeit, ohne dass das Ziel war, ist auch in mir ganz viel mitgeheilt, oder auch habe ich Dinge, weil ich sie in anderen Familien gesehen habe, in meiner eigenen wiedererkannt und gedacht, oh ja, stimmt. Haha, ah, das kenne ich. Oh ja. Und wenn das doch gerade gut tut, tut es nicht dann auch mir in meiner Familie gut. Und deswegen auch nicht so die RednerInnen als Weisheitsspender und Trostspender, so Gießkannenprinzipmäßig, sondern als eigentlich Mitgestaltende, die sich, die mitberührt werden und auch mitverändert werden. Und deswegen so eigentlich, vielleicht würde ich schon sagen, Fabian, sag gerne, wie du es empfindest, wir gehen wahrscheinlich mindestens genauso mit verändert aus einer Trauerfeier raus, die kraftvoll war, wie die Gäste, die da waren.
Ja, ja. Wenn ich dann so die Dankbarkeit von den Hinterbliebenen spüre und dann auch selber so vom Friedhof runtergehe, dann Richtung Parkplatz, also habe ich ganz oft so das Gefühl, ja, das hat mir jetzt auch gut getan. So, also ich, wie du sagst, wir kannten die Person nicht, ja, es ist jetzt nicht, wir trauern vielleicht schon mit, aber natürlich längst nicht in dem Umfang, wie die Menschen, die ihn halt oder sie kannten, so. Und trotzdem nehme ich immer für mich auch viel mit. Und du hast gesagt, heilsam, ich würde sagen, so, ich gehe auch oft aufgeräumt nach Hause, so. Und dann, also das schon. Ich finde, weil du gerade so mal so gesagt hast, so, oder auch der Punkt, dass wir immer zu spät kommen und am wenigsten kennen. Ich finde schon immer so auch einen schönen Punkt, wenn dann Menschen nach der Trauerfeier den Eindruck, also die da sind, den Eindruck haben, so, der hat die aber gut gekannt, die Verstorbene, ja, oder ich finde es schon auch eine Kunst, auch so zu erzählen, die Geschichte, dass man eben wirklich das auch ganz plastisch vor Augen hat und nicht in jedem zweiten Satz zu sagen, ja, also sie haben mir das so erzählt und nach ihren Erzählungen, ja, sondern einfach so, das auch so zu setzen, dass es so ist und dann so diesen Eindruck zu hinterlassen, oh, der kannte die oder den aber. Weil dann, glaube ich, kann ich auch halt wirklich als Gast in so einer Trauerfeier auch wirklich irgendwie Verbindung wieder zu der Person herstellen, ja? Also dann wird es halt nah, wie wir es vorhin hatten eben, dass es nicht darum geht, jetzt zu sagen, am 10.7. Eintritt in das Unternehmen, am 11.7. Mittagessen mit dem Chef in der Kantine, sondern halt wirklich, ja, das Leben nachzuzeichnen und dann wirklich auch andocken zu können. Ja, weil ich finde, es ist ganz wichtig, also, dass da auch jede und jeder nochmal, wie gesagt, anknüpfen kann und nochmal so eine Verbindung auch herstellen kann.
Ich finde, du hast zwei richtig gute Schlüsselwörter gesagt. Also zumindest da hat es bei mir richtig Pling im Kopf gemacht, als du gesagt hast, Verbindung.
Ich hab's gehört.
Ja. Ja. Das müssen wir raus, aber nicht, dass es zu laut ist, gell? Wenn das Pling ein Ploppgeräusch gemacht hat, dann müssen wir es rausschneiden. Aber wenn du es gesagt hast, Verbindung, das war das eine und anknüpfen. Also es ist ja, ich meine, anknüpfen ist sprachlich das Bild von einem Netz oder von Knotenpunkten, die man aneinander angeknüpft hat. Und was sind denn verbundene Knotenpunkte anderes als ein Netz?
Ja.
Auch Familien, die wir treffen, sind, also so, inklusive unserer eigenen, sind ja auch nicht ohne Makel und ohne Konflikte und auch ohne Brüche. Und oft ist ja dann bei einer Beerdigung, wo man sagt, okay, wir kommen halt, weil wir kommen müssen, jetzt nicht unbedingt, weil wir so wollen. Wenn genau die Dimension passiert, dass man dann zum Beispiel durch eine gute Rednerin oder einen guten Redner wieder anknüpfen kann, dann entsteht was und das ist, glaube ich, Verbindung und dieses Gefühl, wieder miteinander verbunden zu sein. Also da dürften jetzt gerne vielleicht auch Fachleute dafür fragen oder ich lehne mich aber schon so weit aus dem Fenster, dass vielleicht wieder in Verbindung zu sein mit Menschen, die zu mir, meinem Leben oder meiner Familie gehören, mindestens die Grundvoraussetzung für sowas ist, sich wieder als heil zu empfinden oder in etwas zu kommen, was sich heilsam anfühlt. Muss ja nicht gleich so apodiktisch und groß sein, aber dass etwas entsteht, was sich nach Heilung anfühlt. Und das, und deswegen so dieses, deswegen darf man das gar nicht so unterschätzen. Du hast es auf eine schöne Weise so wie nebenbei gesagt, ne, anknüpfen und wieder in Verbindung. Aber hey, wenn das entsteht, dann entsteht schon was richtig, richtig, richtig Kraftvolles. Vielleicht ist auch das, müssten wir die Menschen fragen, die das hinter dem Wort schön sagen, oh, es war schön. Aber vielleicht finden sie es auch schön, weil sie irgendwie sich wieder mit der eigenen Geschichte, mit den eigenen Gefühlen und vielleicht auch mit der eigenen Familie wieder mehr verbunden fühlen als vorher und das vielleicht auch so eine tiefe Sehnsucht, manchmal vielleicht sogar auch ein tiefer Schmerz war, wenn es nicht so gewesen ist.
Also deswegen finde ich auch ist auch mit ein Grund, warum ich es wichtig finde, dass man auch Trauerfeiern auch macht. Ja, also das hat ja viel mehr so viele Dimensionen, nicht nur irgendwie das einen würdigen Abschied finden, sondern was du auch gerade gesagt hast, spielt ja alles mit rein. Und finde ich's an dem Punkt wirklich ein sehr, sehr wichtiges Ritual im Leben. So dieses Abschied nehmen und nochmal anzuknüpfen, Verbindungen in Verbindung zu kommen, auch untereinander, wie du sagst, ja, auch so Gemeinschaft. Also ich glaube, das ist ja, wenn man so mit älteren Leuten spricht, wo dann irgendwie aus dem Jahrgang, man ist irgendwie, kriegt man ja manchmal mit, irgendwie, die sind dann irgendwie jede Woche manchmal auf einer Trauerfeier und dann gibt es ja so diesen Spruch, heute muss ich nur noch auf Beerdigung, ja. Und trotzdem ist ja auch da dann so diese Gemeinschaft gestiftet. Die Menschen, die da zusammenkommen für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann vielleicht noch zum Kaffee mitgehen oder so, das finde ich schon ganz wichtig.
Vielleicht brauchen die Hinterbliebenen eine gute Trauerfeier mehr als der Verstorbene, gell?
Bestimmt, ja.
Weil das auch, manchmal sage ich auch so die, im Vorfeld ist es ja immer, ich finde ja wichtig, dass man den Menschen und die Person, die da gerade gestorben ist, dass man natürlich, ist ja klar, so maximal ehrlich, wie es geht, überspricht, was auch heißt, man sollte ihr weder Spiritualität absprechen, sie noch posthum religiöser machen, als sie zu Lebzeiten gar nicht war. Deswegen muss man, und manchmal braucht es auch, yeah, deswegen im Vorfeld dann so einen offenen Sprechraum, so, ich frage jetzt gar nicht, war der Mensch religiös, sondern auch frage ich so, was würden jetzt er oder sie glauben, wo er nach dem Tod ist, oder habt ihr da mal drüber gesprochen? Ja, genau. Und oft ist so, weiß ich gar nicht, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Okay, dann darfst du auch einfach offen bleiben, aber ich finde auch die Formel ganz schön, das hat mich jetzt gerade wieder daran erinnert, dass eine Trauerfeier meistens, glaube ich, bei denen mehr wirkt, die jetzt noch leben, als bei der Person, die gestorben ist. Ja. Das ist so die, bei der Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod, gibt es den Himmel, da vergisst man eigentlich ganz oft den Fakt, dass es ja ein Leben vor dem Tod gibt.
Ja.
Und ich glaube, aus einer schönen Trauerfeier rauszugehen, ist irgendwie so, was du gesagt hast, dann habe ich so eine Leichtigkeit, dann habe ich so ein aufgeräumtes Gefühl, oder wenn ich für mich sage, ich habe, dann fühle mich da irgendwie so erfüllt oder da ist gerade was heil geworden. Das ist ja irgendwie so, ja, verbunden wieder zu sein mit diesem Leben vor dem Tod und auch zu merken, boah, wie wichtig ist es, eigentlich solange ich atme, zu gestalten, was ich gestalten kann. Und Stichwort, ne, so viel schöne Anekdoten, den Menschen, die noch leben, mit denen ich diese schönen Anekdoten erlebe, es auch zu Lebzeiten zu sagen. Also so, ja, sei es, dass wir schöne Anekdoten miteinander erlebt haben, Fabian, oder mit meinem Bruder, mit meiner Mama, mit allen, die irgendwie so, dass es nicht erst irgendwie eine Beerdigung braucht, dass man beginnt, sich zu erinnern, was haben wir hier an schönen Geschichten erlebt, sondern dass man sich das zu Lebzeiten sagt. Also sich quasi zu Lebzeit mal eine Nachruf oder eine Trauerrede zu gestalten und sagen so, aber halt nicht in der Vergangenheitsform, sondern so im Augenkontakt und im Jetzt. Also so dieses Leben vor dem Tod nochmal lernen, ganz anders wertzuschätzen und quasi keine Jenseitsdebatte zu führen, sondern zu sagen, glaubst du an ein Leben vor dem Tod? Ja, ich auch. Ja. Lass doch mal gestalten.
Ja. Das Leben ist ja auch deswegen so besonders und so schön, weil es eben endlich ist. Ja? Also wenn wir jetzt irgendwie unendlich alt werden würden, weiß ich gar nicht, aber in dieser Kostbarkeit des Lebens, in dieser Kürze des Lebens auch, da steckt ja das Besondere, das Wertvolle drin. Und deswegen glaube ich, ist so eine, wie du sagst, so eine Trauerfeier auch ein guter Raum, um sich das auch wieder bewusst zu machen. Und das ist natürlich schon unsere Aufgabe, eine schöne Trauerfeier zu machen.
Ja, und zu wünschen, dass alle, die das hören, das nächste Mal, wenn sie bei einer Beerdigung eine Trauerfeier hautnah erleben, rausgehen und sagen können, boah, das war schön.
Ja.
Also, und vielleicht ist das so, sorry jetzt für die Holzkohlendidaktik, aber so auch unser Vibe, Fabian, dass wir dann auch sagen, ja, deswegen auch der Titel, schön war's, ne? Also so ganz oft an vielen Stellen, an ganz unterschiedlichen Punkten einfach zu sagen, im Angesicht des Todes oder im Angesicht der Endlichkeit, im Blick auf das Leben vor dem Tod zu sagen, schön war's. Und vielleicht auch, also es muss ja nicht gleich in Dankbarkeit enden, aber zumindest mal so ein stilles Daumen hoch Richtung gefährter Tod, so, weil es sich gibt, stimmt, wird es auch wertvoll, dass ich atme.
Ja.
Weil, wie du es gesagt hast, sonst wäre irgendwie, sonst könnte man es ja bis zum sprichwörtlichen Sankt-Nimmerleins-Tag alles aufschieben, aber das, so funktioniert es nicht. Und das ist irgendwie ein Teil dieser wilden Lebensmagie.
Daumen hoch war eigentlich auch ein gutes Stichwort, Thomas, weil du hast gerade schon den Titel nochmal angesprochen. Wir haben heute hier die erste Folge aufgenommen von unserem Podcast Schön war's und werden jetzt alle 2 Wochen eine Folge veröffentlichen. Heute den Aufschlag. Wir werden uns auch, wie du schon gesagt hast, in einer der kommenden Folgen auch mal ein bisschen ausführlich vorstellen. Wir werden meistens zu zweit sein. Wir haben aber immer wieder auch Gäste rund um Tod und Leben, diesen Themenbereich, in dem wir beruflich zu Hause sind, wo wir uns ja auch wohlfühlen, so komisch das vielleicht klingen mag, aber ich hoffe, das wurde jetzt in dieser Folge auch so ein bisschen klar, was uns da bewegt. Und freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn auch weiterempfehlt und gerne auch eure Rückmeldungen dazu gebt.
Schreibt auch gerne, was ihr vielleicht jetzt durch das Hören gerne auch fragen wollen würdet. Also wir haben ein paar Dinge haben wir angedeutet. So, da können wir ruhig auch mal Klartext reden und auch reinzoomen. Wie ist das, wenn wir, du hast es auch schon erlebt, ganz unabhängig voneinander irgendwie zwei, drei Bestattungen hintereinander leben und es kommt jedes Mal eine Vertreibungs- und Fluchtgeschichte. Was macht es mit Blick auf die Gegenwart? Was macht es, wenn man die Tür aufgemacht bekommt und man guckt in die Augen von 2 gebrochenen Menschen, weil was sollte das auch mit Eltern machen, wenn sie ihr Kind verlieren und man begleitet diese Menschen und sieht, da sind 2 gebrochen und da trägt keine Floskel, da trägt kein, die Zeit halt alle Wunden, haben wir vorhin schon gesagt, da ist was plötzlich was ganz anderes da und gleichzeitig kann auch da am Ende einer dieser 2 Elternteile kommen und sagen, danke, das war richtig wertvoll. So, und auch das ist was, wo wir nicht sagen, okay, da können wir jetzt nicht 2 Sätze sagen, sondern da würden wir, ja, da gehen wir auch nochmal rein. Und wenn ihr jetzt merkt, ich habe beim Zuhören festgestellt, da gibt es noch ein paar Dimensionen, da möchte ich tiefer reinzoomen oder da möchte ich mehr von euch hören oder mir sind Fragen entstanden, die noch nicht mal gestreift worden sind, dann schickt sie uns, weil dann beleuchten wir das aus unserer Perspektive und hoffen, dass wir mit diesem kleinen Taschenlampenkegel für euch auch was mit beleuchten, das euch hilft, das Leben schön zu gestalten.
Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann findet ihr in den Shownotes natürlich auch unsere Kontaktdaten, also die Links zu unseren Homepages, wo ihr dann Kontaktformular, E-Mail-Adresse und so weiter findet.
Ah ja, und wenn ihr gar keinen Bock zum Schreiben habt, dann hört es euch einfach an, genießt es, trinkt einen Kaffee dabei oder einen Tee, macht eine Auszeit, Gönnung und nicht irgendwie schon wieder gleich interaktiv sein müssen, ist völlig in Ordnung. Hauptsache schön war's und Hauptsache es tut euch ganz, ganz tief im Herzen und in der Seele gut.
Wir machen diesen Podcast nicht nur wegen der Call to Action.
Ja.
Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail.
Nee, genau. So, und vielleicht halten wir jetzt auch einfach die Klappe, lassen das genauso wirken, wie es ist, freuen uns. Weil ich freue mich auf jeden Fall, Fabian, weil ja, ich schon auch beim mit ihr reden merke, ui, da gibt es so viel Wege, die wir noch beschreiten und abbiegen können, dass es auf eine schöne Art und Weise gar nicht so leicht war, irgendwie heute jetzt den Einstieg und den Fokus zu finden, so, dass man ihm auch gern folgen mag. Aber ich glaube, jetzt geht's richtig los und der Auftakt ist gemacht.
So ist es. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.